Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann haben auch wieder die Frage aufgeworfen, wie Medien eigentlich berichten können, wenn zwar ein Verdacht besteht, aber natürlich noch nicht abschließend geklärt ist, ob die Vorwürfe justiziabel sind. Das öffentliche Interesse steht dann gegen die Rechte des Beschuldigten, denn es könnte ja auch zum nachhaltigen Rufmord kommen. Till Lindemann hat in der vergangenen Woche die bekannten Medienanwälte Simon Bergmann und Christian Scherz eingeschaltet und die haben dann auch per Presseerklärung Konsequenzen mitgeteilt. Sie wollen gegen diejenigen vorgehen, die in den sozialen Medien behauptet haben, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um Till Lindemann zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe seien ausnahmslos unwahr, so die Anwälte. Und sie wollen gegen diejenigen Medien vorgehen, die gegen die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung verstoßen haben. Daraufhin ist in den letzten Tagen ein Statement der Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht Stefanie Schork aus Berlin auf Twitter geteilt worden, die zunächst auf LinkedIn geschrieben hatte, Till Lindemann sei presserechtlich nicht mehr zu helfen. Jetzt ist sie am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Jetzt können Sie mich ja mal ganz kurz als Journalistin prüfen, ob ich die Regeln der Verdachtsberichterstattung kenne. Also, es muss unter anderem genügend Verdacht geben, der die Berichterstattung rechtfertigt. Berichtet wird natürlich im Konjunktiv. Die Sichtweise des Beschuldigten muss eingeholt werden, auch immer wieder neu, wenn es neue Vorwürfe gibt. Und auch die Medien, die nur zitieren, müssen den Beschuldigten anfragen. Und sobald es ein Statement gibt des Beschuldigten, muss dieses auch angemessen zitiert werden. Habe ich alles bedacht? Ist alles korrekt?
Sie haben alles bedacht, auch wenn das teilweise oder zu Beginn etwas kurz geraten ist. Der korrekte Ausdruck sozusagen, der in der Rechtsprechung entwickelt wurde. Die erste Voraussetzung ist der Mindestbestand an Beweistatsachen. Genau, das ist ein bisschen anderer Rechtsbegriff. Der Mindestbestand an Beweistatsachen bedeutet, es müssen solche Tatsachen bekannt sein, Umstände vorliegen, die für den Wahrheitsgehalt der Berichterstattung sprechen. Das heißt also, die Schilderungen müssen geeignet sein, den Sachverhalt aufzuklären und den Verdacht zu bestätigen, wenn der Sachverhalt tatsächlich streitig bleibt. Das ist also der erste springende Punkt und häufig in der Praxis auch ja, so der kritischste Prüfungspunkt.
Und das sehen Sie jetzt aber im Fall von Till Lindemann gegeben.
Also dazu muss ich sagen, ich kenne die Einzelheiten nicht. Ich kenne den Großteil der Quellenlage selbstverständlich nicht. Ich habe die Videos gesehen, die veröffentlicht worden sind. Aber die erarbeiteten Rechercheergebnisse kenne ich natürlich im Einzelnen nicht. Aber wenn ich das zugrunde lege, was in zahlreichen Medienberichten jetzt beschrieben worden ist, wenn das so zutrifft, dann ist die Dichte dieser Beweistatsachen doch außergewöhnlich. Das muss man sagen. Das hat man ja in sogenannten MeToo-Fällen selten, dass es eine solche Masse von Schilderungen gibt, die auch über ortsübergreifend, zeitübergreifend offensichtlich übereinstimmen, dass so viele verschiedene Erfahrungsberichte vorliegen, auch unterschiedlicher Art und Weise, sodass man sagen kann, da gibt es tatsächlich Realkennzeichen, sagen die Juristen dazu. Das heißt, wird ja auch davon geschrieben, dass es Frauen geben soll, die sagen, das war total in Ordnung und das waren coole Partys und es ist ihnen nichts passiert. Aber es gibt eben offensichtlich, so entnehme ich das der Presselage, eben eine ganze riesige Anzahl von Frauen, die doch mit dem Kern der kolportierten Vorwürfe übereinstimmend beschreiben.
Hat Sie das, diese Presseerklärung der Kollegen dann deshalb vielleicht auch überrascht, weil die so eindeutig war?
Also was mich daran überrascht hat, war, dass es so ein Hin und Her gibt von Seiten der Band. Das ist ja so gewesen, dass zunächst einmal eine Rechtsanwaltskanzlei sich gemeldet hat und sich sowohl für die Band als auch für den Frontsänger Lindemann beziehungsweise für alle Bandmitglieder auch individuell gemeldet hat und Ansprüche, Unterlassungsansprüche angemeldet hat gegenüber der ersten Frau, die diese ganzen Vorwürfe formuliert hat, Shelby Lynn. Und danach kam das Statement der Band, das eine völlig andere Sprache sprach. Da hieß es dann, man nehme die Vorwürfe ernst und man verurteile jede Art von Übergriffigkeit. Und die Band rief dazu auf, sich nicht an den öffentlichen Vorverurteilungen der Frauen zu beteiligen, die die Anschuldigung erhoben haben. Und das war ja schon mal der erste totale Turn sozusagen. Das war die erste Überraschung, wenn Sie mich nach Überraschung fragen. Und dann gab es eben noch eine weitere, nämlich dass sich dann wieder eine andere Kanzlei gewendet hat an die Öffentlichkeit mit ihrer Pressemeldung, ich glaube dann vom 8. Juni, und eben das vorgetragen hat oder mitgeteilt hat, was Sie eingangs geschildert haben. Und was hier der Deutsche Journalistenverband schon als Maulkorb oder Einschüchterungsversuch gegenüber der Medien gewertet hat. Insofern war ich überrascht davon, weil es schon das komplette Gegenteil davon war, was die Band zwischenzeitlich gesagt hat.
Also es ist ja zunächst erstmal sehr nachvollziehbar, dass vielleicht jemand seinen guten Ruf wiederherstellen möchte. Aber warum denken Sie, dass das nicht von Erfolg gekrönt sein wird? Also warum sind Sie da so skeptisch, dass die Anwälte mit ihrem Vorgehen dann Erfolg haben werden?
Das liegt daran, dass diese Umstände, über die wir jetzt gesprochen haben, ja auch juristische Bedeutung haben. Also erstmal dieser Mindestbestand an Beweistatsachen. Nach allem, was ich weiß, wenn ich davon ausgehe, wie die Schilderungen im Moment nach Medienlage sind, und das verdichtet sich ja jetzt auch täglich, das zusammennehme mit den weiteren Umständen. Ich unterstelle jetzt mal, dass wir jetzt über Berichte reden, in denen eben keine Vorverurteilungen und deutliche, an den Pranger stellende Mitteilungen vorhanden sind und auch um die Stellungnahme gebeten wurde. Wenn ich das mit in den Blick nehme und eben auch das anerkennenswerte Informationsbedürfnis der Allgemeinheit, das ist ja in diesem Fall auch immens. Und übrigens ein Punkt, den Sie vorhin gar nicht erwähnt hatten, Ihrer ansonsten völlig korrekten Aufstellung. Das ist nämlich auch noch nötig für eine zulässige Verdachtsberichterstattung. Wenn ich das alles mir zusammen angucke, dann frage ich mich, wie man zu dem Ergebnis kommen kann, dass man da Ansprüche am Ende durchsetzen kann durch die Instanzen. Und dann gibt es eben noch diese Besonderheiten, auf die ich schon hingewiesen habe. Das eine ist diese Strategiewechsel. Die haben ja auch juristische Bedeutung. Das ist ein widersprüchliches Verhalten, was zur Folge haben wird, dass man sich eben nicht mehr in dieser Weise auf seine vermeintlichen Unterlassungsansprüche berufen kann. Und dazu gibt es noch weitere Aspekte, die man hier natürlich auch diskutieren kann, so wie zum Beispiel der Aspekt der Selbstöffnung, dass Herr Lindemann sich ja in den vergangenen Jahren massiv zu seinem sexuellen Wirken und Verhalten öffentlich geäußert hat und er sich das auch zurechnen lassen muss. Und das sind Umstände dieses Falles, die eben dazu führen, dass ich sage, ich bin erstaunt über diesen Versuch. Ich kann nichts darüber sagen, ob die Kollegen versuchen werden, diese Ansprüche auch gerichtshängig zu machen. Das weiß ich nicht. Aber dass das erfolgreich sein wird, das halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Die Fachanwältin für Strafrecht, Stefanie Schork, und ihre Einschätzung zu den juristischen Fragen im Fall Till Lindemann. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Einen schönen Abend für Sie.